wollen Hebräer 2 aufschlagen. Wir lesen ab Vers 5 von Kapitel 2. Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Indem er spricht: Ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich für wahr nicht der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Soweit das Wort Gottes. Wir hatten uns ja vorgestern Abend nur mit den ersten drei Versen des ersten Kapitels beschäftigt, wo wir 7 Herrlichkeiten des Herrn Jesus gesehen haben, anfangend davon, dass er, weil er der Sohn Gottes ist, von Anfang an der Erbe aller Dinge ist. Dazu hat Gott ihn gesetzt und wir haben gesehen, es hat damit geendet, dass er sich, nachdem er das Werk zur Abschaffung der Sünden bewirkt hat, sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Dann hatten wir gestern von Vers 4 ab bis Kapitel 2, Vers 4, aber zuerst in Kapitel 1 bis Vers 14 gesehen, 7 Zitate aus dem Alten Testament, also vor, vorne in den Eingangsversen 7 Herrlichkeiten und dann 7 Zitate, die uns gezeigt haben, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, allein aufgrund seiner Geburt, weil er durch Gott, den Heiligen Geist, gezeugt wurde. Dass er aber auch, ich sage das jetzt alttestamentlich, im Hebräischen Elohim ist, Gott. Das hatten wir gesehen an Psalm 45. Und dann hatten wir gesehen, ging es noch eine Stufe weiter. Er ist nicht nur Elohim, dieses Wort wird ja auch Richtern im Alten Testament für Richter verwandt. Er ist Jehova oder Jahwe, der ewig Seiende selbst. Und das hatten wir gefunden an einem Zitat aus Psalm 102. Das letzte Zitat in Vers 13 des ersten Kapitels hat uns dann wieder den Platz gezeigt, den diese Person jetzt hat, nämlich hoch erhoben zur Rechten Gottes. Dann die ersten 4 Verse des zweiten Kapitels sind eine Einschaltung, wie wir sie ganz oft finden im Hebräerbrief. Und zwar, dass das, was gerade lehrmäßig dargelegt worden ist, jetzt auf die Herzen und die Gewissen der Leser angewandt wird. Ich möchte nur sagen, zum Beispiel der nächste Einschub, den wir dann haben, kommt in Kapitel 3, Vers 7, nicht? Dort haben wir wieder eine Unterbrechung des lehrmäßigen Gedankenganges und dann kommt die nächste praktische Ermahnung für die Empfänger dieses Briefes. Das ist sehr wichtig, auch im Dienst der Verkündigung. Es ist gut, dass wir Lehre hören, dass wir klare Vorstellungen haben von den Gedanken Gottes, aber es ist nicht alleine ausreichend. Dann könnten wir das einfach abspeichern in unserem Wissen und wir könnten alles einsortieren. Wenn wir dann aber diese Wahrheiten nicht anwenden auf unser Herz und Gewissen, dann haben sie keine wirkliche Konsequenz in unserem Leben. Und das soll doch das immer bewirken, dass sich in unserem Leben dann auch etwas ändert. Wir haben heute angefangen mit dem Vers 5 und er schließt von dem Gedankengang eigentlich an den letzten Vers von Kapitel 1 an. Der Herr Jesus hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Nur ab diesem Vers 5 kommt nun ein ganz neuer Gedanke hinzu. In dem ersten Kapitel hatten wir vor allem gesehen, dass der Herr Jesus Gott ist. Er ist der Sohn Gottes. Wir hatten das gesehen an dem ersten Zitat aus dem Alten Testament, das dort angeführt wird aus Psalm 2. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Er ist der Sohn Gottes. Aber in dem, was wir jetzt heute gelesen haben, dort finden wir den Herrn Jesus als den Sohn des Menschen. Wie das erste Zitat aus Psalm 8, Vers 6 sofort zeigt. Und was des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast. Der Herr Jesus ist ja Gott und Mensch in einer Person. Und jetzt im zweiten Kapitel steht mehr die Menschheit des Herrn Jesus vor unseren Blicken. Und uns ist ganz klar, und das hat das Wort auch ganz klar gezeigt, dass er als Gott der Sohn weit erhaben ist über die Engel. Und nun in dem zweiten Kapitel wird gezeigt, dass er aber auch als Mensch erhaben ist über die Engel. Nicht nur in seiner Gottheit, das ist keine Frage, da sind die Engel Geschöpfe seiner Hand, er ist auch als Mensch erhaben über die Engel. Jetzt hatten wir gestern Abend zum Ende der Versammlung einige Lieder gesungen, wo wir von der Erhöhung des Herrn Jesus gesungen haben zu seiner Rechten. Und dabei haben wir aber auch gleichzeitig Verse gesungen, wo darin vorkam, dass wir einmal mit ihm dort sein werden. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich, man kann das auch nicht so scharf trennen, aber das ist noch nicht der Gegenstand des ersten Kapitels des Hebräerbriefes. Im ersten Kapitel des Hebräerbriefes kommen wir eigentlich nur an zwei Stellen indirekt vor. Und zwar in Vers 1, dass Gott am Ende dieser Tage zu uns geredet hat. Da kommen wir Menschen vor. Er hat zu uns geredet im Sohn. Nicht? Das sind wir. Und dann ist es noch einmal in dem Vers, wenn man das so will, in dem Zitat aus Psalm 45, hier Hebräer 1, Vers 9, dass Gott ihn gesalbt hat mit Freudenöl über deine Genossen. Da haben wir einen kleinen Hinweis, obwohl diese Genossen sind nicht die Christen, die Genossen sind dann der Überrest Israels, wenn er hier auf der Erde sein will. Wird als König inmitten seines Volkes und da werden Genossen sein. Aber noch einmal, eigentlich sind wir noch nicht im Blickfeld im ersten Kapitel. Und das ist auch ganz verständlich. Denn in der Herrlichkeit, in der er uns im ersten Kapitel vorgestellt wird, ist er ganz alleine. Er ist der Sohn Gottes. Das sind wir nicht. Er ist Gott, das sind wir nicht. Da steht er ganz alleine. Das ist eine Herrlichkeit, die wir auch nicht mit ihm teilen werden. Es ist eine Herrlichkeit, die wir anschauen werden, die wir bewundern werden, aber die wir nie mit ihm teilen. Er ist der Schöpfer, wir sind das nicht. Da kommen wir noch nicht in Betracht. Das ist der eine Grund, warum wir noch nicht genannt werden. Weil die Herrlichkeit des Herrn Jesus im ersten Kapitel von uns nicht geteilt wird. Es ist eine ganz persönliche Herrlichkeit, die er alleine besitzt. Der zweite Grund ist, dass im ersten Kapitel nur an einer Stelle, nämlich in diesen sieben kurz geschilderten Herrlichkeiten am Anfang in Vers 2 und 3, von dem Werk des Herrn Jesus gesprochen wurde. Aber auch nur ganz allgemein. Wir hatten dort gelesen, in dem Vers 3, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt. Das ist natürlich das Werk von Golgatha, aber sehr allgemein gehalten. Die Reinigung von den Sünden bewirkt. Da heißt es nicht die Reinigung von unseren Sünden. Da ist der Mensch gar nicht enthalten. Es geht nur um die Reinigung von den Sünden im Allgemeinen. Grundsätzlich. Aber jetzt im zweiten Kapitel, da werden wir jetzt sehen, hier kommen wir plötzlich mit auf den Plan. Ganz eindeutig. Das ist wunderbar zu sehen. Nun, wir hatten gerade gesagt, oder ich hatte gesagt, dass schon in dem Kapitel 1 bewiesen wurde, dass diese Person weit erhaben ist über die Engel, weil er einfach der Sohn Gottes ist. Jetzt geht es in dem Abschnitt von Vers 5 bis eigentlich Vers 9 darum, dass der Herr Jesus auch als Mensch weit über die Engel erhaben ist und es geht vor allem darum, welchen Platz er in Zukunft einnehmen wird. Das ist der Platz der Herrschaft über alles Geschaffene. Darum sagt er in Vers 5, der Schreiber, denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Wir finden in der Schrift einmal auch den Ausdruck, die damalige Welt, das ist die Welt vor der Flut. Dann haben wir die jetzige Welt, sie geht eigentlich von der Flut bis in die Drangsalzeit hinein, die noch kommt. Und wenn die Erde dann wieder, wie damals durch die Flut, wurde die Erde damals gereinigt. Und darum unterscheidet Gott die damalige Welt, das war die Welt vor der Flut. Die jetzige Welt ist von der Flut bis zu dem Gericht, was in der Offenbarung geschildert wird, die große Drangsal. Und was dann danach ist, das tausendjährige Reich, das ist dann die zukünftige Welt. Aber beachten wir, es ist immer noch diese Erde. Die zukünftige Welt ist, der zukünftige Erdkreis ist also nicht die neue Erde, die wir in Offenbarung 21 finden. Es ist dieser Planet, auf dem wir leben. Aber er wird durch das Wort Gottes in drei Phasen eingeteilt. Vor der Flut, vor dem ersten Gericht gleichsam, zwischen dem ersten Gericht und dem zweiten Gericht, wo wir jetzt leben, und nach dem zweiten Gericht, wo dann das tausendjährige Reich beginnt. Das ist der zukünftige Erdkreis. Und über diesen zukünftigen Erdkreis wird hier ganz eindeutig gesagt, werden nicht die Engel herrschen. Wir haben in Esslingen gerade in der fortlaufenden Wortbetrachtung Offenbarung Kapitel 4. Dort finden wir ja auch in Kapitel 5 dann die Engel. Wir finden die lebendigen Wesen. Und ich hatte gerade am letzten Mittwoch darauf hingewiesen, wir haben dort auch die 24 Ältesten. Und wir sind gerade an der Stelle, dass sie ihre Kronen niederwerfen vor dem, der auf dem Thron sitzt. Habt ihr schon irgendwo mal in der Bibel gelesen, dass Engel Kronen tragen? Ich noch nie. Es gibt keine Stelle in der Bibel, dass Engel Kronen tragen. Ist auch ganz einfach. Sie sind nicht zum Herrschen gemacht. Sie sind Diener. Die Engel sind Diener. Ich habe noch nie einen Diener mit einer Krone gesehen. Aber wir sind zu Priestern und Königen gemacht. Und wir werden mit ihm herrschen. Darum tragen die 24 Ältesten Kronen. Weil sie Herrschaft ausüben werden. Aber Engel wird uns in der Bibel nie geschildert, dass sie Kronen tragen. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Sie sind nicht geschaffen worden, um zu herrschen. Das hat nichts, das mindert nichts an der Macht und an der Größe dieser Wesen, die machtvoller sind als wir Menschen, zumindest im Moment. Aber sie sind nicht geschaffen worden, um zu herrschen. Sie kommen auch in Bezug auf den zukünftigen Erdkreis dort nicht in Frage. Und jetzt kommt dieses ab Vers 6 bis Vers 8, Mitte, dieses wunderbare Zitat aus Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Leider kommt das in der deutschen Übersetzung, weil wir einfach keine Worte dafür haben, nicht so zum Ausdruck. Im Griechischen steht hier für Mensch, in den beiden Fällen Mensch und des Menschensohn, zwei verschiedene Wörter. Bei Mensch, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, da steht Enosch. Und das heißt, der hinfällige, schwache Mensch. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder des Menschen Sohn, da steht Ben Adam, Sohn Adams. Und Adam ist der Titel für den Menschen in seiner Würde. Also das ist sehr augenfällig hier, dass bei dem ersten Wort Mensch dieser andere Ausdruck kommt, wo da steht der hinfällige, schwache Mensch. Aber dann, wenn dieser Titel kommt, der Sohn des Menschen, da heißt es nicht der Sohn des hinfälligen Menschen, sondern dass der Sohn des Menschen in seiner Würde. Der Ben heißt ja Sohn und Adam heißt Mensch, nicht der Sohn des Menschen. Dieser Ausdruck, wie gesagt, wir finden ihn zum ersten Mal in dem Alten Testament in Psalm 8. Er wird uns dann noch einmal vorgeführt in Propheten Daniel. Dort haben wir auch den Sohn des Menschen, der vor den Alten an Tage gebracht wird. Es ist übrigens im Hebräischen ein anderer Ausdruck. Hesekiel wird oft Menschensohn gesagt, aber da steht wieder ein anderer Ausdruck. Aber der Sohn des Menschen, Ben-Adam, steht also nur im Psalm 8 zum ersten Mal und dann diese bekannte Stelle im Daniel. Und sie spricht immer von dem Herrn Jesus. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen. Ich persönlich glaube, dass es ist ein kleiner Nebengedanke, dass der Titel, das ist auch ein Titel, Sohn des Menschen, ein höherer Titel ist, jetzt erschreckt nicht, ich begründe es gleich, als der Titel Sohn Gottes. Und ich meine das Sohn Gottes nach Psalm 2. Die, die gestern da waren, wissen es noch, er wird dort Sohn Gottes genannt, weil er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Und als solcher ist er der Messias. Und als Messias ist sein Herrschaftsbereich Israel. Nicht mehr. Der Messias ist der König Israels. Und als solches ist sein Herrschaftsbereich Israel. Aber als Sohn des Menschen ist er nicht der Herrscher über Israel, sondern über die gesamte Schöpfung. Und das ist mehr. Und dass das mehr ist, zeigt uns auch Johannes Evangelium Kapitel 1. Da hatten wir gestern gesehen, Vers 49, dass Nathanael gesagt hatte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Also Nathanael hatte erkannt, du bist der Mann von Psalm 2, der in Psalm 2 prophezeit ist, das bist du. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du, du wirst Größeres als dieses sehen? Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Du wirst Größeres sehen. Größeres. Die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Noch einmal, der Titel Sohn Gottes als der ewige Sohn von Ewigkeit, der überragt alles. Das ist, meine ich nicht. Ich meine den Titel Sohn Gottes als geboren von Maria und gezeugt durch den Heiligen Geist. Da ist er der Messias. Das ist eine große Herrlichkeit. Aber Psalm 8 zeigt, dass der Herrschaftsbereich als Sohnes des Menschen größer ist. Nicht nur über Israel, sondern über die ganze Schöpfung. Wobei Psalm 8, wenn man das dort liest, diesen Herrschaftsbereich natürlich nur oder eingrenzt auf die Erde. Dort ist nur ist ja, gut, die Erde ist ja schon groß, dort ist die Erde im Blickfeld. Er ist dort der Herrscher, der Sohn des Menschen, über alles auf der Erde. Aber hier sehen wir doch in der Auslegung im Hebräerbrief, dass das noch weiter geht. Dass alles seinen Füßen unterworfen ist, das heißt alles Geschaffene, das ganze Universum. Als Sohn des Menschen regiert er nicht nur über die Erde, sondern über das ganze Universum. Das ist aber, das sagt uns jetzt Ende Vers 8, im Moment noch nicht sichtbar, noch nicht wirklich Tatsache. Er sitzt schon zur Rechten Gottes, er hat auch das Anrecht darauf, über alles zu regieren, aber es geht ja um den zukünftigen Erdkreis. Also im Moment ist noch nicht der zukünftige Erdkreis. Darum heißt es, wir sehen ihm jetzt noch nicht alles unterworfen. Was sehen wir aber? Was wir jetzt schon sehen, das kommt Vers 9. Wir sehen aber Jesus, interessant, nicht? Wir sehen aber Jesus. Hier kommt es zum ersten Mal, dieses Wort, was wir eigentlich mehr aus den Evangelien kennen. Aber wir haben das mehrmals hier im Hebräerbrief. Obwohl hier seine überragende Größe dargestellt wird, wird es manchmal nicht gesagt, wir sehen aber den Herrn Jesus. Wir sehen Jesus. Es wird eben immer daran erinnert, dass es diese Person war, die hier auf der Erde war und der Jesus war. In Niedrigkeit, Aber dieser, der hier in Niedrigkeit war und Jesus genannt wurde, wobei das ja ein wunderbarer Name ist, Jehova ist Rettung, der ist jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Aber wir erfahren noch etwas in Vers 9. Und das stand nicht im Psalm 8. Im Psalm 8 stand, du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Aber es wird dort kein Grund angegeben, warum er ein wenig unter die Engel erniedrigt wurde. Steht nicht im Psalm 8. Nur die Tatsache als solche steht dort. Er war ein wenig unter die Engel erniedrigt. Und dann kommt der Sprung, du hast ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Was dazwischen war, wird gar nicht gesagt. Hier wird der Grund angegeben, warum er ein wenig unter die Engel erniedrigt war. Und das war wegen des Leidens des Todes. Engel können nicht sterben. Im Gegensatz zu uns. Und der Herr Jesus ist gestorben. Engel können auch in diesem Sinne nicht leiden. Ich wüsste nicht, wo eine Stelle in der Bibel steht, dass Engel leiden würden. Aber der Herr Jesus hat gelitten und ist gestorben. Und in dieser Stellung und in diesem Moment war er unter die Engel erniedrigt. Hier heißt es, dass Gott das getan hat, der erniedrigt war. Wir wissen, dass der Herr Jesus freiwillig diesen Platz eingenommen hat. Nicht? Er hat sich selbst erniedrigt. Philipperbrief, indem er gehorsam ward bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Es ist eine Frage immer in der Lehre der Brüder gewesen, war der Herr Jesus unter die Engel erniedrigt sofort, als er Mensch wurde, oder war er es nur in den Stunden auf dem Kreuz? Ich persönlich neige mehr zu dem Zweiten. Vor allem, wenn wir daran denken, was er gerade zu Nathanael gesagt hat, du wirst die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen auf den Sohn des Menschen. Da sehen wir doch, dass die Engel dem Herrn Jesus dienten. Und selbst im Garten Gethsemane noch kam ein Engel und stärkte ihn. Ja? So möchte ich das doch für mich persönlich mehr auf die Stunden des Leidens und des Todes am Kreuze beschränken, dass er dort unter die Engel erniedrigt war. Es gibt aber Brüder, die sagen, nein, grundsätzlich war er es, weil er als Mensch geboren in eine Stellung kam, wo er sterben konnte und leiden konnte. Also die Fähigkeit zu leiden und die Fähigkeit zu sterben, die ist mit seinem Menschsein verknüpft. Und von daher ist er schon durch das Annehmen der Menschheit unter die Engel erniedrigt worden. Und dann haben wir, das ist aus dem Griechischen ganz schwer zu übersetzen, und ich denke, ihr habt euch da auch manchmal, seid ihr darüber gestolpert, ich stolper auch immer noch darüber. Dieser Satz 9, das ist so komisch, nicht? Da heißt es, wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leides des Todes erniedrigt war, das ist ja Vergangenheit, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. So sehen wir ihn, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und jetzt kommt plötzlich dieser Bindestrich und Nachsatz, sodass er für Gottes Gnade, durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. Der passt nicht so ganz in den Satz rein. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich vermute, dass das vom Griechischen her, von der griechischen Satzstellung herkommt, die original hier übersetzt ist. An sich hängt ja so, dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte, mit dem Leiden vorher zusammen, nicht mit der Herrlichkeit danach, nicht? Mit den Leiden. Er wurde unter die Engel erniedrigt, so dass er für alles den Tod schmecken konnte. Das kommt dann in diesem Nachsatz. Es ist wahrscheinlich im Deutschen gar nicht anders zu lösen. Aber ich glaube, inhaltlich macht uns das keine Not. Ja, war das denn Gnade Gottes gegen den Herrn Jesus, dass er den Tod schmeckte? Nein, nicht gegen den Herrn Jesus, gegen uns. Diese Gnade Gottes war gegen uns, dass er den Tod schmeckte. Aber es war nicht nur Gnade. Der nächste Vers, Vers 10, zeigt uns noch, dass ein anderer Charakterzug Gottes, ein anderer Wesenszug Gottes dabei auch eine Rolle spielte. Denn es geziemte ihm, ihm ist Gott, nicht der Herr Jesus, denn es geziemte, ich lese jetzt das einfach mal so, denn es geziemte Gott, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Der Urheber der Errettung ist der Herr Jesus. Und den hat Gott vollkommen gemacht. Und das geziemte Gott, das durch Leiden zu tun. Da kommt der Charakter der Heiligkeit Gottes vor uns. Wenn der Herr Jesus, der Urheber der Errettung für uns Sünder sein wollte und wurde, dann geziemte es der Heiligkeit Gottes, dass er leiden musste. Noch einmal, die Gnade Gottes war gegen uns, aber seine Heiligkeit konnte kein anderer Weg Genüge tun als der Weg des Leidens für den Herrn Jesus. Anders konnten wir nicht erlöst werden. Gott konnte nicht fünfe gerade sein lassen oder sagen, Schwamm drüber, ich bin so voller Gnade, ich umfasse die einfach alle und zieh die an mein Herz. Nein, die Frage der Sünde musste geklärt werden. Und seiner Heiligkeit entsprechend musste dann der Herr Jesus leiden. Wir kennen dieses Wort aus den Psalmen, dass sich dort Friede und Gerechtigkeit geküsst haben, nicht? Das eine ist mehr das, was wir Liebe hören, Friede. Aber da ist auch Gerechtigkeit. Hier haben wir Gnade und dann Heiligkeit. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Die Liebe ging ja aus gegen uns, aber das Licht, in dem Charakter als Licht, hat der Herr Jesus leiden müssen, weil Gott Licht ist und Sünde nicht sehen kann. Und so musste er sie an ihm verurteilen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass also in dem Moment, das ist so wunderbar, in dem Moment, wo das Werk von Golgatha, wo die Leiden, wo der Tod eingeführt wird, in dem Moment sind plötzlich die Söhne da, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte. Und jetzt will ich nochmal zurückerinnern an Kapitel 1. Dort waren wir noch nicht im Vordergrund. Warum? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Aber in dem Moment, wo von dem Tod des Herrn Jesus geredet ist, wo das Weizenkorn in die Erde gefallen ist und gestorben ist. In dem Moment ist von den Söhnen die Rede. Wunderbare Tatsache. Indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte. Habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht? Dass da nicht steht, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit bringen wird? Sind wir denn schon dort? In der Herrlichkeit sind wir noch gar nicht. Und hier steht, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte. Vergangenheitsform. Ja, weil es in den Gedanken Gottes schon eine volle Tatsache ist. Obwohl das noch zukünftig ist. Aber indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte. Diesen gleichen Gedanken haben wir übrigens in Römer 8. Wir wollen das einmal aufschlagen. Jetzt die neue Übersetzung, steht es wieder woanders. Ich dachte an diese Verse, die hat er auch verherrlicht. Wo haben wir die?
Vers 30.
Dankeschön. Ja, das stand vor bei mir an der Stelle in der Bibel. Ja, welche aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welcher berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Da ist auch der Ratschluss Gottes bis ans Ende durchgezogen. Er hat sie schon verherrlicht. Da gibt es keine Frage. Und hier haben wir dasselbe, die er zur Herrlichkeit gebracht hat. Obwohl wir noch nicht da sind. Aber so sicher ist das. Wunderbare Tatsache. Dann Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, das ist Gott. Entschuldigung, nein, das ist der Herr Jesus. Pardon. Denn sowohl der, der heiligt, das ist der Herr Jesus, als auch die, die geheiligt werden, das sind wir, sind alle von einem. Und jetzt ist die ganz große Frage, was von einem? Wer ist das von einem? Das ist schwierig. Nicht so einfach. Ich glaube, es meint nicht von einem Vater. Ich glaube nicht, dass hier die Kindschaft so sehr, unsere Gotteskindschaft im Blickfeld ist. A, ist der Herr Jesus kein Kind Gottes, wird er nirgendwo in der Bibel genannt. Jetzt könnte man sagen, gut, hier ist doch vorher von Söhnen die Rede gewesen. Viele Söhne zur Herrlichkeit brachte. Er ist Sohn, wir sind Söhne. Wir hatten am ersten Abend schon gesagt, dass wir nie als Einzelperson Sohn Gottes genannt werden. Das wird immer nur der Herr Jesus. Wir werden immer nur zusammengefasst Söhne Gottes genannt. Und doch glaube ich, das ist auch hier nicht der Blickwinkel. Von einem scheint mir zu sein, von einem Ratschluss. Gott hatte einen Ratschluss in Bezug auf Christus und uns. Christus und die Versammlung, obwohl das nicht das Thema des Hebräerbriefes ist, die Versammlung, ganz und gar nicht. Aber es gibt einen Ratschluss Gottes in Bezug auf den Herrn Jesus, dass er nämlich das Haupt von allem sein sollte. Und in diesem Ratschluss Gottes, da haben auch wir einen Platz. Wir gehören zu diesem selben Ratschluss Gottes. Das scheint mir persönlich von einem hier das, was ich für mich als Auslegung gefunden habe. Denn wenn es darum ging, dass Gott unser Vater ist, dann würde der Ausdruck, dass er sich nicht schämt, nicht passen. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Da ist es ganz klar, was hat er sich zu schämen, wenn wir aus Gott geboren sind. Das ist mehr, für mich mehr der Gedanke des Ratschlusses. Aber was ich hinweisen will, ist, dass in den Versen 12 bis 13, in diesen Zitaten jetzt aus dem Alten Testament, unsere Verbindung mit dem Herrn Jesus gezeigt wird, die wir haben aufgrund der Erlösung oder die der Herr Jesus zu uns hat aufgrund der Erlösung. Das wird uns zuerst vorgestellt, die Verbindung zwischen dem Herrn Jesus und uns aufgrund des vollbrachten Werkes. Dann aber ab Vers 14 und 15 wird uns die Verbindung des Herrn Jesus mit uns gezeigt aufgrund dessen, dass wir Sünder waren. Und die Reihenfolge ist für mich ganz eigenartig. Zuerst zeigen uns die alttestamentlichen Stellen, wie wir jetzt verbunden sind mit ihm, aufgrund des Werkes. Und dann erst wird uns gezeigt, wie der Herr Jesus unseren Platz hier einnehmen musste. Da wird zuerst gezeigt, welchen Platz wir jetzt mit ihm einnehmen. Und das ist dieser: Ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun, in der Mitte der Versammlung will ich dir Lob singen. Dieser wunderbare Vers aus Psalm 22, wo wir ja den Herrn Jesus als das Sündopfer finden, wo er dann sagt, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Das ist ja diese Nahtstelle in diesem Psalm. Bis dahin geht es ganz unten durch den Tod. Und dann kommt, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Bedenken wir nicht vor den Hörnern der Büffel. Von den Hörnern der Büffel. Er musste hindurch.
Und dann kommt, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Und wann hat das der Herr Jesus getan? Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern? Das hat er in Auferstehung getan. Das hat er getan zu Maria von Magdala, als er ihr erschienen ist, der ersten Person, der in Auferstehung erschienen ist. Da hat er doch gesagt, geh hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und beachten wir auch dort, der Herr Jesus sagt nicht, ich fahre auf zu unserem Vater und zu unserem Gott. Könnte man doch sagen, musst du doch nicht so kompliziert ausdrücken, Herr Jesus. Kannst du doch einfacher ausdrücken, meinen und euren kann man zusammenfassen, unser. Tut er aber nicht. Seine Beziehung zu seinem Gott behält eine Einmaligkeit, die einfach für sich stehen. Er ist unser Vater, ich würde aber nie, also unser meine ich jetzt unser von uns Gläubigen, nicht? Ich würde aber nie den Herrn Jesus damit einschließen. Es ist sein Vater und unser Vater. So hat er es gesagt. Er behält einen ganz besonderen Platz, auch da. Aber er sagt, geh hin zu meinen Brüdern. Der Herr Jesus hat sie vorher nie so genannt. Er hat sie die Seinen genannt, hat sie Jünger genannt, er hat sie aber nie Brüder genannt. Erst in Auferstehung. Dazu war das Werk nötig. Dann, dieser nächste Vers ist etwas schwierig und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, angegeben ist hier Jesaja 8, Vers 17. Steht es ein bisschen anders, das ist wieder griechische, hebräische Urtext verschieden. Das ist die Septuaginta, die hier zitiert wird. Dort steht es so, im hebräischen Urtext steht das etwas anders. Manche Ausleger glauben auch, dass es eigentlich das Zitat ist, was aus Psalm 16, Vers 1 entnommen ist. Man ist da nicht so ganz sicher. Beides wäre sehr schön, es hat dort einen sehr schönen Zusammenhang, sowohl die Stelle in Jesaja 8, als auch dort in Psalm 16. Und das dritte Zitat hier, Psalm Vers 14, das ist direkt der nächste Vers. Das ist Jesaja 8, Vers 18. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches, nein, Entschuldigung, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Also Ende Vers 13. Das ist Jesaja 8, Vers 18. In all diesen drei Stellen kommt zum Ausdruck noch einmal die Verbindung, die der Herr Jesus jetzt mit uns hat, nach dem vollbrachten Werk. Wir sind in eine Position gekommen aufgrund seines Werkes, in eine wunderbare Position zum Vater. Wir sind Kinder Gottes, siehe ich und die Kinder. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne Gottes, wir sind, der Herr Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Das alles ist eine Stellung, die er uns erworben hat durch seinen Tod. Aber nun in den nächsten Versen haben wir das, welchen Platz er einnehmen musste, um uns diesen Platz zu geben. Weil nun die Kinder, die jetzt Kinder sind, die Kinder Gottes, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher oder nahekommender Weise genauer daran teilgenommen. Warum musste der Herr Jesus Fleisch und Blut annehmen, damit er sterben konnte? Das ist hier der Gedanke. Anders hätte er nicht sterben können, wenn er nicht Fleisch und Blut angenommen hätte, damit er durch den Tod den zunichte macht, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und dann hat er uns befreit
die wir durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Aber dazu musste er selbst sterben. Diese Macht des Todes wird uns ja schon dargestellt, ganz am Anfang der Bibel, wenn es heißt, dass die Schlange ihm in die Ferse stechen würde, nicht? In die Ferse beißen würde. Das ist ja ein Bild, das Schlangengift kommt dann in den Körper und der Mensch stirbt anhand des Giftes, nicht? Und dort wird gleichzeitig gesagt, dass aber er der Schlange den Kopf zertreten würde. Und so hat der Herr Jesus durch den Tod, durch sein Sterben, den die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Anders konnte er ihn nicht besiegen, als nur so. Vers 16 kommen dann noch einmal die Engel. Die Engel kommen nicht in Betracht, das hatten wir schon in Vers 5 gesehen, in Bezug auf die Herrschaft über die zukünftige Erde. Aber die Engel sind auch nicht in Betracht gekommen für das Werk der Erlösung. Warum, kann ich nicht erklären. Könnt ihr das? Könnt ihr mir sagen, warum Gott sich der Engel nicht angenommen hat? Es gibt vielleicht einen Hinweis, oder es ist für mich noch ein bisschen ein Grund, die Engel, Satan und die anderen Engel mit ihm, die sich auflehnten, sind nie von jemandem verführt worden. Wer hätte sie verführen sollen, nicht? Der Mensch dagegen, als er in Sünde fiel, hat das nicht aus die gewiss so nur aus eigenem Antrieb getan, sondern er ist wirklich verführt worden durch Satan. Aber dann ist es auch so, das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, die Engel sind nicht im Bilde und im Gleichnis Gottes geschaffen worden. Das ist der Mensch, im Bilde und im Gleichnis Gottes geschaffen. Vielleicht noch ein weiterer Grund, aber das ist letzten Endes keine Erklärung. Wirkliche tiefe Erklärung. Wir müssen das einfach so lassen. Gott hat sich der Engel nicht angenommen. Aber des Samens Abrahams. Wir müssen denken, dieser Brief ist an Judenchristen gerichtet. Sie konnten mit Abraham natürlich viel anfangen. Aber das meint natürlich nicht nur, dass der Herr Jesus allen leiblichen, für alle leiblichen Nachkommen Abrahams gestorben ist, sondern gemeint sind natürlich hier alle, die aus dem Glauben sind. Abraham ist der Vater aller Gläubigen, sowohl aus dem Judentum als auch aus den Heiden. Und als solcher wird hier Abraham gesehen, als der Vater der Gläubigen. Und dieses Samens hat sich Gott angenommen. Daher, weil er sich eben dieses Samens Abrahams angenommen hat, musste er in allem den Brüdern gleich werden. Das heißt Fleisch und Blut, das heißt aber auch Schwachheit. Ich möchte das so verstanden wissen, der Herr Jesus ist in Schwachheit gekreuzigt worden. Der Herr Jesus hatte Durst, der Herr Jesus war müde. Er ist in allem den Brüdern gleich geworden. Sünde war nicht in ihm. Nicht? Da war ein Unterschied zu uns. Er kannte Sünde nicht, er tat Sünde nicht und Sünde war nicht in ihm. Das sagt uns die Schrift ganz deutlich. Aber der Herr Jesus konnte genauso müde werden wie wir. Er war genauso durstig wie wir. Er hatte Hunger. Also darin ist er uns in allem gleich geworden. Ich meine, so, Gott hätte das ja so machen können, gut, er hätte einen menschlichen Körper gehabt, aber alle unsere Regungen, also alle unsere Empfindungen hätte er nicht gehabt. Na, die hat er aber auch gehabt. Er war wirklicher Mensch, Und dann heißt es, er ist in allen den Brüdern gleich geworden. Wozu, zu welchem Zweck? Damit er in den Sachen mit Gott, die Sachen, die Gott betreffen, ein barmherziger und treuer hoher Priester werde. Mir scheint, die Barmherzigkeit ist das, was der Herr Jesus ist in Bezug auf uns. Wir benötigten Barmherzigkeit. Und so ist der Herr Jesus für uns barmherzig. Das Treu scheint mir sich mehr auf Gott zu beziehen. Er ist Gott gegenüber treu. Das wird auch deutlich aus dem Vers 2 von Kapitel 3. Da haben wir von Jesus gelesen als unserem Apostel und hohem Priester. Und jetzt heißt es, der treu ist dem, der ihn bestellt hat. Wer hat den Herrn Jesus als hohen Priester bestellt? Gott. Und dem ist er treu. Also die Treue war gegenüber Gott, die Barmherzigkeit gegenüber uns. Und dieser, jetzt also zum Ende von Kapitel 2, wird jetzt zum ersten Mal der Begriff hoher Priester eingeführt. Der Herr Jesus, der hohe Priester. Und das ist ja ein ganz großes Thema, das dann später ab Kapitel 5 ganz 6, 7 in aller Breite entfaltet wird. Der Herr Jesus, unser hoher Priester. Hier finden wir ganz konzentriert in diesen letzten Versen des Kapitels 2, was sein Dienst als hoher Priester ist. Und das ist ein zweifacher. Der erste ist, was wir am Ende von Vers 17 finden, er ist ein treuer Priester, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Das ist sein einer hoher priesterlicher Dienst, ein einmaliger Dienst, der abgeschlossen ist. Die Sünden des Volkes sind gesühnt. Die sühnt er jetzt nicht im Himmel. Die hat er gesühnt auf Golgatha. Dieser Dienst des hohen Priesters ist abgeschlossen. Das geschah auf Golgatha. Aber das, was wir dann in Vers 18 finden, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden, das ist sein Dienst als hoher Priester jetzt im Himmel. Also wir haben zwei Tätigkeiten des hohen Priesters. Eine einmalige, die Sünden des Volkes zu sühnen. Und die dauernde, die er im Himmel ausübt, dass er uns hilft, die wir versucht werden. Jetzt ist diese erste Tätigkeit, dass er die Sünden des Volkes sühnte, lehrmäßig gar nicht so einfach in Bezug auf seine Stellung als hoher Priester. Ich meine das so. Der Herr Jesus, als er in den Himmel gefahren ist, wurde von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und an einer anderen Stelle im Hebräerbrief heißt es, dass er auf Erden nicht einmal Priester sein würde, weil da nach dem Gesetz solche da waren, die Priester waren, nämlich alle aus dem Stamme Aarons. Als der Herr Jesus geboren wurde, hier auf der Erde, der wäre nie im Judentum zum hohen Priester ernannt worden, der Herr Jesus. Das war unmöglich, er war aus dem Stamme Juda. Und aus diesem Stamm kam kein hoher Priester. Alle hohen Priester kamen aus dem Stamme Levi. Und dann sogar noch eingeengt aus dem Hause Aarons. Alle hohen Priester waren Nachkommen von Aaron. So hat er rein vom Gesetz her, hätte er auf der Erde nie hoher Priester sein können. Und doch, was er auf Golgatha tat, die Sünden des Volkes zu sühnen, war hoher priesterlicher Dienst. Bruder Max Bediter sagt auch, dass die Lösung für ihn liegt darin, dass die Sühnung der Sünde nicht direkt auf der Erde geschah. Da habe ich ihn gefragt, wie meinst du denn das? Die geschah doch nicht im Himmel. Nein, aber die geschah zwischen Himmel und Erde. Der Herr Jesus wurde erhöht auf das Kreuz.
wenn ich von der Erde erhöht bin, sagt er in Johannes 3, wenn ich von der Erde erhöht bin, er tat dieses Werk auf dem Kreuz. Sie haben gesagt, hinweg mit ihm. Insofern, in gewisser Weise war er zwischen Himmel und Erde, hat er gehangen, als er das Werk der Versöhnung tat. Aber noch, ich will auch noch etwas zeigen aus dem Alten Testament. Wir haben gesehen, es gab diesen einmaligen hohen priesterlichen Dienst, der Sühnung der Sünden, und es gibt den laufenden hohen priesterlichen Dienst, das uns beistehen in unseren Übungen. Und wir finden schon im Vorbild im Alten Testament bei Aaron, dass er genau auch diese zwei Tätigkeiten hatte. Die eine Tätigkeit, die Sünden des Volkes zu sühnen, natürlich nur im Vorbild, nicht wirklich, aber im Bild. Das geschah nur einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag. Da wird uns geschildert, ja, 3. Mose 16. Oder 4. Mose? Nein, 3. Mose 16, ja. Da sehen wir, dass an diesem Tag Aaron nicht seine normalen Kleider trug. Seine normalen Kleider waren ja sehr farbenprächtig. Roter Purpur, blauer Purpur, Karmesin, weißer Byssus, alles mit Gold durchwebt, das Ephod mit den Steinen auf dem Brustschild, eine sehr prächtige Kleidung. Aber diese Kleidung trug er nicht an diesem einen besonderen Tag. An dem großen Versöhnungstag kleidete er sich ganz in weiße Linnen, kann man 3. Mose 16 nachlesen, einfach in weiße Kleidung von oben bis unten. Und an diesem Tag brachte er das Blut der Opfer für sich auch, er war ja ein sündiger Mensch, und für sein Haus, und das Blut des Bockes für das ganze Volk ins Heiligtum. Und hat symbolisch, bildlich so die Sünden des Volkes gesühnt, an diesem einen Tag. Dieser eine Tag, 3. Mose 16, der zeigt uns im Vorbild, was der Herr Jesus auf Golgatha getan hat. Aber das ganze andere Jahr über war Aaron dort in seinem normalen Gewand, das viel prächtiger war. Was tat er dort? Da war er einfach im Heiligtum, hatte da oben zwei Steine, auf der die 12 Namen Israels, 6 hier und 6 da, eingeritzt waren, hatte das Brustschild mit den 12 Edelsteinen. Und so war er im Heiligtum, das Volk Israel gleichsam auf dem Herzen tragend und auf den Schultern. Und genau das ist der Dienst, den der Herr Jesus jetzt im Himmel tut. Und er ist für diesen Dienst befähigt worden, das zeigt uns vor allem Vers 18, und das berührt mich immer tief, weil er als Mensch hier gelitten hat. Er ist in allem versucht worden, aber nicht in der Sünde, ausgenommen die Sünde. In allem versucht worden, wie wir, ausgenommen die Sünde. Und da hat er gelitten. Und darum hat er völliges Mitempfinden. Ist hier vielleicht, ich sage das oft gerne, ist vielleicht hier ein Kind, das in der Schule gehänselt wird, sind nicht so viele Kinder da, in der Schule gehänselt wird, weil es sich zum Herrn Jesus bekennt. Kann doch sein, nicht? Ein Kind Gottes wird gehänselt, weil es an den Herrn Jesus glaubt, weil es das nicht mitmacht und das nicht mitmacht, nicht mitmachen kann, weil es den Herrn Jesus lieb hat, dann wird es gehänselt, verspottet. Was meinen wir, ist der Herr Jesus verspottet worden? Das wissen wir. Ich glaube, dass der Herr Jesus als Kind auch schon verspottet wurde. Meint ihr, die Knaben in Nazareth, das waren alles Musterknaben? Ich meine so die Straßenkinder dort, die Kinder, die auf der Straße gespielt haben, die Nachbarn, ja, die Nachbarskinder. Der Herr Jesus hatte sicher auch Nachbarskinder. Und die haben oft gespielt in Nazareth, oder? Wie Kinder das heute auch tun. Und die haben auch dumme Streiche gemacht, wie Kinder das heute auch tun. Hat der Herr Jesus bei den dummen Streichen mitgemacht? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Was haben die dann gesagt? Guck mal den da, ne? Dem ist das doch genauso gegangen. Darum der Herr Jesus versteht die kleinen Kinder. Ich bin überzeugt, dass er auch dort schon, die Bibel berichtet nicht viel darüber, nicht, gelitten hat. Ich weiß von einem Kind von uns, da, ich wurde neulich mal von jemandem gefragt, wir haben ja 8 Kinder gehabt, ob ich denn immer sorgfältig gezählt habe, wenn die alle im Bus eingestiegen sind, oder ob ich mein Kind vergessen hätte aus Versehen und nur 6 eingestiegen sind und das 7. sei stehen geblieben oder das 8. Na, das ist mir nicht passiert, aber wir waren mal an einem Grillplatz und dann sind wir alle aufgebrochen und haben wirklich nicht genau nachgezählt. Und ein Kind von uns, das war so verträumt, das ist da an der Feuerstelle stehen geblieben und hat wirklich nicht gemerkt, dass wir weggegangen sind. Und erst nach 5 Minuten haben wir gesagt, wo ist denn unser Johannes? Ja, und dann mussten wir wieder zurückgehen zu der Feuerstelle und da stand er noch immer und hat geweint. Er war noch recht klein, nicht? 4, 5 Jahre, hat geweint, er hatte nicht gemerkt, wie wir weggegangen waren. Und wir hatten auch nicht darauf geachtet, so, ob alle dabei waren. Hat er geweint. Kann der Herr Jesus sowas verstehen? Denkt man an den 12-jährigen Knaben in Jerusalem. Plötzlich waren seine Eltern weg. Ich denke zwar nicht, dass die Situation so war, dass er den Anschluss an seine Eltern verloren hatte. Sondern er blieb in Jerusalem, weil sein Vater es ihm gesagt hat. Nicht, weil er die Eltern verloren hat. Und doch glaube ich dennoch, jetzt stellen wir uns mal abends vor, nicht? Da sind alle nach Hause gegangen. Im Tempel war tagsüber viel los, abends sind die alle nach Hause gegangen. Wo ist eigentlich der Herr Jesus hingegangen mit 12 Jahren? Hatte der Verwandte in Jerusalem? Sagt uns die Bibel nicht. Wo ist er hingegangen? Ist er vielleicht schon als 12-jähriger Knabe in den Garten Gethsemane gegangen? Müssen wir uns mal fragen. Hat er als 12-jähriger Knabe schon den Hügel Golgatha gesehen? Wusste er, was passieren würde in 18 Jahren, 21 Jahre später auf dem Hügel? Jesus aber, der alles wusste. Können wir uns das vorstellen, was er gelitten hat? Darum hat er völliges Mitgefühl mit einem jeden von uns. Es gibt keine Situation, die wir durchmachen, wo er nicht völliges Verständnis dafür hat. Das sollte uns anbeten lassen. Wir sollten mehr darüber nachdenken, dass der Herr Jesus gelitten hat, damit er uns versteht. Ich habe manchmal gedacht, hätte Gott das nicht so machen können, dass der Herr Jesus so wie Adam als erwachsener Mensch auf die Welt gekommen wäre? Adam ist ja nicht als Baby auf die Welt gekommen, nicht? War ein erwachsener Mann. Hätte Gott nicht das so machen können, dass er als 30-Jähriger einfach dahingestellt und dann noch ein paar Jahre und dann geht er ans Kreuz? Warum musste der? Ja, auch deswegen, damit er durch alles hindurchgeht, damit er uns völlig verstehen kann. Auch deswegen. Ich möchte noch ganz kurz etwas über den ersten Vers von Kapitel 3 sagen. Daher, heilige Brüder, wunderbarer Ausdruck hier. Die Juden redeten sich ja untereinander durchaus als Brüder an. Wenn Stephanus zu den Juden in Jerusalem seine letzte Botschaft gibt, da sagt er Brüder. Aber er sagt natürlich nicht heilige Brüder. Das kann er nicht sagen. Waren Brüder als Juden. Aber hier, obwohl der Brief an Judenchristen gerichtet ist, sind es doch solche, die gläubig sind im Herrn. Und darum sagt er heilige Brüder. Dann sagt er noch Genossen der himmlischen Berufung. Das will er ihnen ja gerade sagen. Sie kamen aus dem Judentum, sie hielten immer noch an dem irdischen fest. Und er sagt, ihr seid doch Genossen einer himmlischen Berufung. Wir haben keine Berufung für diese Erde. Das Volk Israel hatte eine Berufung für diese Erde, fürs Land Kanaan, natürlich. Aber sie hatten doch eine himmlische Berufung. Er will sie hier sagen, das ist doch eigentlich euer Teil, auch unser Teil. Wir haben eine himmlische Berufung. Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Ich sagte ja am ersten Abend, dass der Schreiber dieses Briefes sich hier nicht als Apostel vorstellt. Und der Grund ist, weil der Herr Jesus hier der Apostel ist. Und da kann kein anderer daneben stehen bleiben. Und wir haben den Herrn Jesus hier als Apostel, vor allem in Kapitel 1 und 2. Vor allem auch in Kapitel 1 zu Anfang. Da ist er der Apostel, der von Gott gesandt ist. Apostel heißt ja einfach Gesandter. Das haben wir doch gelesen. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Genau das ist die Apostelschaft. Er war der Gesandte von Gott, um die Worte Gottes zu uns zu reden. Das tut ein Apostel. Er wird von Gott gesandt, um die Worte Gottes zu den Menschen zu reden. Ein Apostel kommt immer von Gott mit einer Botschaft zu den Menschen. Das ist ein Apostel. Das war der Herr Jesus. Aber er ist nicht nur der Apostel, er ist auch der hohe Priester. Das ist genau die entgegengesetzte Richtung. Der hohe Priester geht von den Menschen zu Gott. Er bringt die Menschen zu Gott und er selbst geht auch dorthin. So sehen wir das vor allem am großen Versöhnungstag. Aaron, wo ging er hin? Er ist ins Allerheiligste gegangen. Er kam aus dem Volke und ist in das Allerheiligste gegangen, vor die Bundeslade, um dort Sühnung zu tun für unsere Sünden. Also der Apostel kommt von Gott zu uns und stellt uns vor, wer Gott ist. Und der hohe Priester, er geht zu Gott und versöhnt uns mit Gott. Wunderbare Tatsache, beides ist der Herr Jesus. Noch einmal, Kapitel 1 und 2 haben wir vor allem seine Apostelschaft. Aber jetzt, ab Kapitel 3 und die nächsten, da haben wir dann seine hohe Priesterschaft. Da wird er uns vorgestellt als dieser hohe Priester. Und dann heißt es hier, betrachtet den. Ich kann mich noch gut entsinnen in der Schule, das wird dann so Mittelstufe, Ende Mittelstufe, dann haben wir in Kunst Bildbetrachtung gemacht. Und am Anfang habe ich gesagt, hey, ich sehe doch das Bild, ist alles klar. Habe ich mir 2 Minuten angeschaut und habe gemeint, das sei jetzt eine Bildbetrachtung gewesen. Und dann hat uns der Kunstlehrer mal also auf ein paar Feinheiten hingewiesen und auf den ganzen Aufbau des Bildes und plötzlich waren wir eine ganze Stunde da dran gewesen. Und dann hat man später auch mal eine Klassenarbeit geschrieben, die ging fast über 2 Stunden. Bekamen wir ein Bild vorgelegt. Dann haben wir 2 Stunden darüber nachgedacht, warum der Maler das so und das so und das so gemacht hat. Und dann hat man plötzlich viel mehr gesehen, als nur beim ersten Hinschauen. Und das will ich nur als Bild sagen, so sollen wir den Herrn Jesus betrachten. Nicht so flüchtig, nicht nur mal geschwind hinschauen, betrachten, genau hinschauen. Ach, diese alles überragende Person, möchte sie unsere Herzen erfüllen. Mehr und mehr. Bald kommt der Augenblick, da werden wir ihn nicht mehr im Glauben betrachten. Da werden wir ihn wirklich sehen. Und mir ist neulich ein ganz kleines Wörtchen ganz groß geworden. Kennt ihr alle? Wir werden ihn sehen, wie er ist. Nicht wie er war, nicht wie er sein wird. Das sind alles äußere Herrlichkeiten. Wie er ist, das ist sein Wesen. Wir werden auch nicht nur sehen, wer er ist. Das haben doch die Jünger gefragt, als er den Sturm gestillt hat. Wer ist denn dieser? Dass er ihm auch die Wellen und der Wind gehorchen. Nein, das werden wir auch sehen, wer er ist. Aber wir werden sehen, wie er ist. Und da werden wir eine Ewigkeit Zeit brauchen, um das alles zu studieren. Wie er ist. Er ist ja wunderbar.